Samanta Chakavale Soatraga Chanto Devata Sadhammang Muniraja Sasonanto Sagamukadam Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ja. Wir kommen zur nächsten der fünf großen Gaben. Spannendes Thema natürlich. Zur Sexualität. Und ich lese einmal den Text vor, wie der Buddha das formuliert hat. Ja, die Stimme lässt langsam nach vier Wochen sprechen. Er oder sie verwirft sexuelles Fehlverhalten, steht ab vom sexuellen Fehlverhalten. Dadurch aber, dass er oder sie von sexuellen Fehlverhalten absteht, gewährt er oder sie unermesslich vielen Wesen die Gabe der Furchtfreiheit, der Freiheit von Feindschaft und Bedrückung, indem er oder sie aber unermesslich vielen Wesen die Gabe der Furchtfreiheit gibt, der Freiheit von Feindschaft und Bedrückung, wird ihm oder ihr selber Freiheit von Furcht, Feindschaft und Bedrückung zuteil. Das Erübende ist die dritte Gabe, eine große Gabe, bekannt als ursprüngliche, bekannt als althergebrachte, als altüberlieferte, altbewährte, unbeeinträchtigt in ihrer Geltung jetzt wie früher, die nicht beeinträchtigt ist und unbeeinträchtigt bleiben wird, ungetadelt von einsichtigen Asketen und Priestern. Ja. Wieder eine Anweisung, die im Übungsempfehlung, Anweisung, die der Buddha gegeben hat, die uns wieder in diese Richtung führen kann, von Furchtfreiheit, von Freiheit, von Feindschaft und Bedrückung. Also immer dieses große Versprechen, das damit verbunden ist. Und indem wir eine entsprechende Atmosphäre ausstrahlen, kommt es auf uns auch wieder zurück. Sexuelles Fehlverhalten, natürlich die erste Frage, die auftaucht, ja, was bedeutet das? Und ich denke, da können wir durchaus die ersten zwei von den Gaben hernehmen bei diesem Thema, wo er ganz genau eigentlich so die Wurzelursachen für unser Leiden auch enthalten sind. Und das ist Hass und Gier. Hass im extremen Fall töten oder Verletzung zufügen. Und Gier im extremen Fall stehlen oder sich zu nehmen, was nicht gegeben wurde. Und ich denke, das können wir ganz gut da reinbringen bei sexuellen Fehlverhalten. Natürlich ist jede Art von Gewalt in einer sexuellen Partnerschaft oder in einem sexuellen Verhalten natürlich unheilsam. Ich denke, das ist klar, dass das immer mit Leiden verbunden ist. Aber auch das andere, dieses besitzen wollen, dieses begehrlich sein, sich einverleiben wollen, also zu mein, mir und mich machen wollen vom Partner, von der Partnerin, ist natürlich auch nicht heilsam. Wobei das natürlich hier schon viel, viel schwieriger ist, wie bei der Gewalt, die angewendet wird hier. Sexuelle Begierde ist eine der stärksten Triebkräfte, die es im Universum gibt, vielleicht die stärkste Triebkraft. Und wie gehen wir jetzt damit um? auch ein großes Thema für uns alle, denke ich. Letztendlich, ob man das Thema anschauen will oder ob man es verdrängt oder vermeidet, wir alle haben damit zu tun. Manche haben stärker damit zu tun, manche weniger stark damit zu tun. Auch Mönche, die ja Zölibat leben, haben natürlich auch mit dieser Thematik zu tun. Die müssen ja auch irgendwie mit diesen Energien auch zurechtkommen. Und ja, und natürlich auch in jeder Art von Partnerschaft müssen wir irgendwie mit diesen Energien zurechtkommen. Und gleichzeitig eben natürlich auch wieder der Blick nicht nur das Unheilsame vermeiden, sondern gleichzeitig immer wieder auch den Blick, wie können wir eine heilsame, eine ja, vielleicht erfüllende, eine angstfreie Sexualität auch leben. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Übungsgebiet, das sich hier auch für uns darstellt. Ich will mich darin üben, so hat der Buddha das ja immer wieder formuliert, ich will mich darin üben, sexuelles Fehlverhalten zu vermeiden. Und hier haben wir auch wieder einen Übungsweg, wo es natürlich wieder um das Gleiche geht wie bei allen anderen Übungswegen, die wir schon kennengelernt haben, bei allen Empfehlungen, die wir schon kennengelernt haben. Auch hier geht es natürlich wieder darum, wie kann ich meine Ich-Bezogenheit überwinden, die ja die Wurzelursache für all unser Leid ist. Ja, natürlich aus der Ich-Bezogenheit entsteht Angst, hat man ausführlich drüber gesprochen, und aus der Angst entsteht Hass und Gier. Möglichst alles abzuwenden, was mir bedrohlich werden könnte, und sich möglichst viel einzuverleiben, damit ich das Gefühl habe, ja, ich bin hier irgendwie sicher, ich habe da eine gewisse Stabilität. Mein Ich-Gebäude scheint ja doch ganz stabil zu sein, und vielleicht kriege ich es irgendwann auch noch ganz stabil, sodass diese Sisyphus-Arbeit, die wir alle machen, irgendwie dann doch einmal zu einem Ende kommt und der Stein dann irgendwann nimmer runterrollt, sondern irgendwann einmal da oben bleibt und wir unseren Frieden haben. Das ist der Übungsweg, den wir beschreiten, aber der eben nicht darin besteht, Hass und Gier zu praktizieren, sondern natürlich darin besteht, das Gegenteil zu praktizieren. Gegenteil von Gewalt haben wir besprochen, ist natürlich die Liebe und das Mitgefühl, eine Bezug auf die Sexualität, eine liebevolle Sexualität zu leben, eine einfühlsame Sexualität zu leben, vielleicht jetzt ein bisschen ein anderes Wort wie mitfühlende Sexualität zu leben, wobei das auch vielleicht manchmal mit reinkommen kann, eine mitfühlende Sexualität zu leben, aber eben auch eine sehr, sehr einfühlsame Sexualität zu leben und eine liebevolle Sexualität zu leben, wo man eben vor allem auch vielleicht ein Verschmelzen auch üben kann, das natürlich auch etwas ist, was uns aus der Ich-Bezogenheit auch befreien kann, zumindest für ein paar Momente. Ja, und das ist gar nicht so einfach. Sexualität ist auch ein Thema, das sehr, sehr wahrhaftig ist und sehr, sehr ehrlich ist, wo oft Tendenzen noch deutlicher zum Vorschein kommen wie bei allem anderen, was wir sonst erleben. Und was auch ganz interessant ist, dass auch Themen hochkommen können in der Sexualität, die wir durchaus auch in der Meditation haben. Auch in der Meditation sind wir mit verschiedenen Themen auch konfrontiert. Themen, wo wir uns vielleicht schwer tun, einmal loszulassen, uns schwer tun, einmal uns hinzugeben, uns schwer tun, auch einmal ganz natürlich zu sein, uns schwer tun, auch einmal die Kontrolle auch loszulassen, uns schwer tun, auch Erwartung auch loszulassen, uns schwer tun, auch gewisses Leistungsdenken auch loszulassen. Und all das ist natürlich auch in der Sexualität auch zu finden. Auch da haben wir natürlich all diese Themen auch so, irgendwie die Kontrolle vollkommen loszulassen, sich vollkommen aufzugeben, sich vollkommen hinzugeben. Dann diese Leistungsgedanken auch, es muss jetzt wirklich perfekt sein und es muss wirklich, beide müssen gleichzeitig zum Höhepunkt kommen und so weiter. Also da auch ist oft auch viel, viel Leistungsdenken, viel Anspruch auch da. Und manchmal wird es dann auch so verkrampft und so eine gewisse Natürlichkeit, die vielleicht auch ganz, ganz wichtig ist und wertvoll ist, die geht dann verloren. Und, ja, großes Übungsfeld, wo wir vielleicht auch gut lernen können, wieder natürlicher zu werden, entspannter zu werden, angstfreier zu werden. Also in einer sexuellen Partnerschaft, sexuellen Beziehung sind sicher auch Ängste immer wieder auch vorhanden. Also auch diese Ängste, man könnte den anderen auch verlieren. Ja. Oder es könnte irgendwann zur gewissen Gewohnheit auch werden und dadurch nicht mehr so attraktiv sein und dann können vielleicht der Partner, die Partnerin sich doch nochmal anderweitig orientieren, vielleicht woanders auch suchen, wo es vielleicht doch wieder attraktiver ist, wo es spannender ist, wo es ja, vielleicht diese Gewohnheit vielleicht nicht mehr so vorhanden ist. Und ja, das gehört, denke ich, auch dazu in einer heilsamen Sexualität, das Liebevolle reinzubringen, aber auch vielleicht auch so gewisses kreatives Element, gewisse Frische auch reinzubringen, sodass das auch nicht so ein gewohnheitsmäßiger Ablauf stattfindet, sondern dass ganz einfach auch so ein bisschen vielleicht auch eine Forschungsreise angetreten werden kann. Das ist ja auch eine Möglichkeit, so auf eine liebevolle und heilsame Art und Weise sich gegenseitig auch kennenzulernen, vielleicht tiefer kennenzulernen, sich gegenseitig, sich aufeinander auch einzulassen, sich wirklich einmal auch gegenseitig hinzugeben und loszulassen von eben einer eigenen, abgrenzenden, kontrollierenden Haltung und eben vielleicht in dieses Verschmelzen einmal wirklich in der Tiefe auch hineinzukommen. Ich denke, ganz ein wichtiges Element in einem heilsamen sexuellen Verhalten ist auch immer wieder unsere Kommunikation. Also eben auch nicht zu verdrängen oder gehemmt zu sein, über gewisse Sachen zu sprechen, sondern je ehrlicher man natürlich sein kann, desto besser ist es. Der spirituelle Weg ist ja auch ein Weg, wo verdrängte unterdrückte Teile eben auch einmal Raum bekommen dürfen oder sollen, sodass sie auch an die Oberfläche kommen können, sodass sie ins Bewusstsein kommen können. Und wenn sie ins Bewusstsein kommen, diese verdrängten Teile, wenn sie ins Bewusstsein kommen, dann ist ja schon ein Großteil der Arbeit, vielleicht der Heilarbeit auch schon erledigt. Und ja, und manchmal ist es vielleicht gerade in einer sexuellen Partnerschaft, nicht immer einfach auch über gewisse Sachen auch zu sprechen, vielleicht auch über gewisse Bedürfnisse auch zu sprechen und über gewisse Ängste, gewisse Tendenzen auch zu sprechen. Das ist ja heute auch ein ganz großes Thema, weil eben auch ganz, ganz viel im Internet auch zugänglich ist. Ist ja dieses Thema hat nochmal fast eine andere Dimension auch bekommen. Und auch das ist natürlich auch nicht so ganz einfach, wie geht man mit dieser ganzen Welt auch um, die ja immer frei zur Verfügung ist. Das war ja auch, das gab es ja vor 20, 30 Jahren, gab es das ja alles noch gar nicht. Und das ist eine ganz neue Zeit, die da aufgezogen ist. Und ja, und die nicht für alle ein Thema ist, aber für viele ist es doch auch ein Thema. Und damit jemanden auch drüber sprechen zu können, sich auch austauschen zu können. Ich denke, das ist auch ganz, ganz was Wertvolles in einer Partnerschaft und sollte auch möglich sein in einer guten Partnerschaft, wo viel Vertrauen da ist und wo viel Wohlwollen da ist und viel Einfühlungsvermögen da ist. Also, dass man auch über alles auch ein bisschen sprechen kann. War übrigens auch etwas, wo mit Aya Kema konnte ich auch gewisse Themen da besprechen. Also das war nicht so selbstverständlich. Und das war ganz, ganz hilfreich, da da auch nicht so alleine zu sein mit gewissen Sachen und irgendwie muss ich alleine damit zurechtkommen, sondern es ist ganz was Wertvolles und ganz was Heilendes, auch mit jemandem drüber sprechen zu können. Vielleicht auch eine Möglichkeit, wenn man sich zu zweit in einer Partnerschaft eher schwer tut, über Themen zu sprechen, dann vielleicht in einem therapeutischen Setting da auch einmal sich Hilfe zu holen und über gewisse Dinge auch dann zu sprechen. Und das ist ganz einfach zu lernen, da ein bisschen ehrlich auch zu sein, aus dieser verdrängenden, vermeidenden Haltung vielleicht auch ein bisschen rauszukommen. Klar, wir haben alle auch gewisse Verklemmungen, Anspannungen, gewisse Ängste, Unsicherheiten natürlich auch. Und indem wir sie anschauen, indem wir ihnen Raum geben, haben natürlich auch unsere Verklemmungen, unsere Ängste, unsere Unsicherheiten auch die Möglichkeit, ins Bewusstsein zu kommen und dadurch heil zu werden. Eine sehr intensive Übungsmöglichkeit, die uns der Buddha da auch gegeben hat. Das ist kein Zufall, dass er auch diese Übung mit in die Grundausrüstung sozusagen gegeben hat, diese fünf großen Gaben. Das ist ja sozusagen unsere Basis, stellt unsere Basis dafür, einen spirituellen Weg. Manchmal vergleiche ich einen spirituellen Weg auch mit einem Baum, wo die Sila-Praxis die Wurzeln sozusagen sind von dem Baum, der uns Halt gibt, der uns Nahrung gibt, vor allem auch Nahrung gibt, der uns Halt gibt, der uns nicht gleich beim kleinsten Windstoß in Schwanken kommen lässt. Dann der Stamm, das vergleiche ich manchmal mit der Sammlung, das ist ja auch irgendwie sehr kompakt, so ein Stamm, das ist, ja, können wir ja, als Symbol für Sammlung, für Geistestraining verwenden, für die Ruhemeditation. Und die Krone, das ist dann, sich in die Weite öffnet, in die Welt öffnet, wo eben ganz viele Erfahrungen dann auch gemacht werden können und ganz viel erkannt werden kann. Und wenn man Sila nicht gut ausüben oder wenn wir das nicht gut erschlossen haben, nicht gut entfaltet haben, wenn da nur ein paar Wurzeln da sind oder wir denken, ja, das ist nicht so wichtig, dieser Bereich oder dieser Bereich, und dann ist so ein kleines Wurzelwerk da, und dann kann das nämlich ganz, ganz schnell sein, wenn man zu sehr immer vielleicht in dem spirituellen Bereich sich nur befindet, dass das dann auch leichter mal ins Wanken kommen kann und vielleicht uns auch einmal erschüttern kann oder den Baum sogar einmal vielleicht umschmeißen kann. Ne? Darum immer wieder ganz, ganz wichtig, sich auch um die Verwurzelung, um die Erdung auch zu kümmern. Auch natürlich Achtsamkeitspraxis wird immer wieder auch erwähnt, wenn es um Erdung geht, Achtsamkeit auf den Körper. Klar, auch in der Sexualität können wir Achtsamkeit auf den Körper auch praktizieren, weil das auch nicht so einfach ist, da in einer achtsamen Haltung zu sein und dann gleichzeitig sich auch vollkommen loszulassen und hinzugeben. Und gleichzeitig, wenn wir Achtsamkeit vielleicht auch nochmal neu sehen und in einer Tiefe auch praktizieren, heißt es ja nicht, Achtsamkeit heißt ja nicht, da in einer reinen Beobachterhaltung zu verweilen, also so durch Achtsamkeit eher auch das Leben ein bisschen zu vermeiden und auszuweichen, hatte ich ja auch schon drüber gesprochen, dass das auch gar nicht so selten ist, dass wir Achtsamkeit dafür verwenden, um uns ein bisschen außen vor zu halten, nicht zu sehr reinzubegeben ins Leben und da immer wieder zu schauen. Achtsamkeit oder Sati heißt bewusst sein, bewusst erleben. Und manchmal ist es wichtig, mehr in die Bewusstheit zu gehen, aber manchmal ist es auch ganz einfach sehr, sehr wichtig, wieder mehr ins Erleben zu gehen, sodass wir nicht zu sehr außen vor sind. Ja. Beides ist wichtig, da einen guten Mittelweg auch zu finden. Ja, und in der Sexualität ist es vielleicht auch was Wertvolles, diese Qualität der Achtsamkeit auch zu erleben. So diese Bewusstheit und gleichzeitig auch dieses Sein, dieses reine Sein, sich reingeben in dieses reine Sein, in dieses Erleben. Ja. Auch hier geht es ja auch bei dieser Lehrrede immer wieder darum, um Gaben, um das Geben, um das große Geben, sich selber zu verschenken, ist natürlich das A und O, eigentlich könnte man sagen, bei Sexualität. Und da eben auch ist natürlich auch wichtiger, tiefes Vertrauen, auch ein gegenseitiges tiefes Vertrauen auch zu haben, sodass man nicht auch dann das Gefühl hat, man wird da irgendwie dann auch ausgenutzt oder übervorteilt oder dass irgendwie was Ungutes da auch passieren könnte, sondern wir wissen, wir können uns da loslassen, ich kann die Kontrolle aufgeben, ich kann mich da hingeben, ich kann mich da reinfallen lassen. Ja. Und ist natürlich dann auch was, kann das was sehr, sehr Tiefgehendes sein, diese Art von sexuellen Erleben auch zu haben. Und wie gesagt, das ist natürlich auch ein sehr, sehr wahrhaftiger Übungsweg, den wir da haben und gehört viel Mut dazu. Gehört viel Mut dazu, sich auch diesem Übungsweg auch zu stellen. Klar, natürlich, auch Mönche haben mit dem Thema zu tun, vielleicht nicht so direkt konfrontiert mit dieser Thematik, und da wird ja oft der Weg beschritten, eben diese Energie auszutrocknen, sodass sie dann praktisch, ja, dadurch vielleicht auch bewältigt werden kann. Es ist eine Möglichkeit, die vom Buddha auch gegeben wurde und die einem Übenden auch offen steht. Das ist sicher auch eine Möglichkeit, die man praktizieren kann. Aber das muss jeder letztendlich auch für sich entscheiden, was er für einen Weg auch beschreiten will. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, mit diesen Energien auch umzugehen. Es sind nicht nur auszutrocknen, sondern vielleicht auch zu transformieren. Es gibt ja auch spirituelle Traditionen, die auch damit auch arbeiten. Letztendlich ist es etwas, was vielleicht auch in einer Meditation auch stattfinden kann, wo wir ja auch die Möglichkeit haben, sozusagen diese Energien auch zu erleben. Und es wird ja auch manchmal erlebt und diese Energien auch vielleicht dann manchmal die Tendenz haben, nach außen sich zu äußern, sich zu veräußern. Und hier auf dem spirituellen Weg, durch diese Meditationspraxis, haben wir eben auch die Möglichkeit, diese Energien einmal auch zu verinnerlichen, sie innerlich auch mal zu erleben und auszuhalten in einer positiven Art und Weise, diese Energien, sich von diesen Energien auch beglücken zu lassen. Und vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, die uns im Umgang mit diesen Energien auch offen steht. Natürlich, dass wir in der Meditation, wenn wir vielleicht in der Meditation auch beglückende Energieerlebnisse haben, dass dann vielleicht auch diese äußere Begierde vielleicht auch weniger wird und wir auch eine äußere Sexualität etwas weniger gierbehaftet oder besitzergreifend erleben und praktizieren können. Ja, ein anderer Aspekt das unheilsame Vermeiden, das heilsame Entfalten, ist auch in Bezug auf Sexualität, wird immer wieder erwähnt, ist auch die Treue, die Zuverlässigkeit, das Verantwortlichsein auch, das wird manchmal auch erwähnt als eine wichtige Gegenkraft zur, sexuelles Fehlverhalten ist klassischerweise eben auch, das wird auch vom Buddha so formuliert, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, also so in der Art, und natürlich für die Frau und des nächsten Mann. Ja. Auch ein großes Thema, Treue und Freiheit. Freiheit, ja, so Treue ohne Besitzdenken, ohne mein, mir und mich denken. Nicht so diese Haltung vielleicht zu haben, man geht aufs, lässt sich trauen und dann geht man in die Kirche. Ab und zu wird ja dann trotzdem noch die Kirche aufgesucht für gewisse Ereignisse, ob es jetzt Taufe ist oder Heirat ist oder was. Und dann wird einem da gesagt, bis dass der Tod euch scheidet. Und dann denkt man, jetzt habe ich sozusagen, jetzt habe ich eine Garantie, dass die Partnerschaft eben, also dass der Partner, die Partnerin jetzt tatsächlich mir gehört. Ja, jetzt bin ich auf der sicheren Seite. Also, und das ist natürlich nicht damit gemeint, glaube ich, bis dass der Tod euch scheidet. Das ist auf der einen Seite natürlich ein gewisses Zusammenhalten und gemeinsam sich für einen Übungsweg zu öffnen und zu bejahen, dass man miteinander einen Übungsweg geht. Das ist eigentlich damit gemeint. Aber das bedeutet nicht, dass man sich jetzt dann zurücklehnen kann und ja, jetzt habe ich meinen Beitrag habe ich jetzt geleistet und jetzt kann ich mich da einmal zurücklehnen und entspannen und mal schauen, was dann jetzt noch von meiner Partnerin oder von meinem Partner noch so kommt. Ja. Haben wir so eine tolle Postkarte mal gefunden, wo auch so ein Ehepaar im Bett ist und so. Und dann sagt die Frau zum Mann, du hast mir schon lange nicht mehr gesagt, dass du mich liebst. Dann sagt er, wenn sich was, ich habe es dir einmal gesagt, wenn sich was ändert, dann sage ich es dir. Also, das ist natürlich so nicht eine lebendige Partnerschaft, wo auch, weiß nicht, was dann für ein sexuelles Erlebnis dabei rauskommt. Naja, die waren dann auch im Bett gesessen, beide haben was zu lesen gehabt und waren ganz vertieft in ihrem Lesen und der Partner war eigentlich irgendwie so ein bisschen außen vor. Ja, so die Gewohnheit. Ja, auch ein ja, ganz ein großes Hindernis für unseren spirituellen Weg auch sein kann. Ja, nicht nur in der Partnerschaft oder in der Sexualität, sondern jegliche Art von Gewohnheit. Wenn wir es uns einrichten, so bequem machen in unserem etablierten Gewohnheitssystem, dann Achtung, Achtung, aufpassen, aufpassen, dann ist eigentlich schon fast wieder ein bisschen beendet der spirituelle Weg. Das Leben ist jeden Augenblick neu. Jeder Augenblick wird neu erlebt und da gibt es keine Gewohnheit, sondern da gibt es nur neues Erleben, jeden Augenblick und immer wieder Anfängergeist und immer wieder neue Frische, neuen Augenblick erleben. Und sobald da so diese Gewohnheitsmuster eintreten, dann vielleicht auch irgendwas machen, was einen da ein bisschen rausholt. Ja, dieses Thema Treue und ja, und gleichzeitig nicht dieses besitzergreifende Verhalten, dieses Festhalten, dieses Anhaftende zu haben, ist natürlich eine Arbeit, die, man könnte sagen, jeden Tag neu geübt werden muss. Wenn man anfängt, ja, jetzt habe ich gewisse Sicherheit, die Partner, die Partnerin, ja, die gehören jetzt mir und dann geht es schon in die andere Richtung. Und das spürt man ja auch in einer Partnerschaft, wenn so dieses frische Element, dieses liebevolle Element, dieses fürsorgliche Element, dieses wohlwollende Element, dieses einfühlsame Element, dieses tolerante Element, wenn das verloren geht, dann geht es auch ganz, ganz schnell, kann es dann abwärts gehen. Und was dann auch als Ausdruck auch von einer anhaftenden, von einer besitzergreifenden Partnerschaft auch stattfinden kann, ist natürlich auch, dass dem anderen Partner dann irgendwie zu eng wird. Dass dann so ein bisschen die Luft wegbleibt. Ja, dass man sagt, ich kann nicht mehr wirklich gut durchatmen. Ja, wenn der Griff des Habenwollens, Besitzenwollens und zu stark ist. Natürlich, jeder hat ein bisschen die Tendenzen. Ich glaube, da gibt es auch keine Ausnahme. Wenn man in einer Partnerschaft ist, ist auch ein gewisses Anhaften auch da. Klar, wenn man sich vorstellt, man lebt in einer Partnerschaft und stellt sich dann vor, ja, der Partner, die Partnerin würde sterben und man bleibt alleine zurück. Das ist etwas, das wo uns allen nicht besonders gut gefällt, solche Gedanken zu haben. Und gleichzeitig ist es manchmal auch vielleicht ganz hilfreich, auch mal solche Gedanken zu denken und zuzulassen und sich das auch mal vorzustellen, weil das kann dann auch wieder so ein Element sein, wo wir die Partnerschaft noch mal mehr wertschätzen und erkennen vielleicht, das ist gar nicht so selbstverständlich, dass der andere immer da ist. Und nicht nur diesen Blick gab, bis dass der Tod uns scheidet. Boah, das ist aber noch lang, wie wir zusammenbleiben müssen, das ein bisschen den negativen Blick auf das richten, sondern das kann ganz schnell auch vorbei sein. Und wie wird es mir dann gehen? Wie wird es mir gehen, wenn ich dann alleine zurückbleibe? Und dann ist es ja manchmal auch so, dass durch einen Verlust vielleicht auch nochmal eine tiefere Liebe auch erlebt werden kann, die vielleicht manchmal, wenn man zusammen ist, in der Tiefe gar nicht erlebt wird. Das ist auch ganz interessant. Auch dieses Getrenntsein, dieses Separiertsein, was ja ein Element der samsarischen Welt ist, wo man ja denkt, ja, warum haben wir uns das angetan, warum haben wir die sozusagen, warum beißt man immer wieder in den Apfel der Erkenntnis von Gut und Böse, in den Apfel der Dualität, warum tun wir uns das an? Und das ist tatsächlich so, wenn Separierung ist und dann lässt man diese Separierung los und verschmilzt mit jemandem. Ja. Und dann dieses Verschmelzen zu erleben, ist natürlich ein tiefes, tiefes Liebeserlebnis, das vielleicht sonst nie so tief erlebt werden kann, wenn wir immer im Einheitszustand sind. Ja. Durch das, dass getrennt ist und dann wieder Einheit erlebt wird, kann die Einheit eben tiefer erfahren werden, stärker sein. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das ich schon erwähnt habe. Oder das Gleichnis, das wir auch verwenden können, solange wir gesund sind, selbstverständlich. Ich kenne ja nichts anderes. Ja, gesund sein, ja, okay. Und wenn wir dann einmal krank geworden sind, also wirklich vielleicht einmal krank geworden sind, eine schwere Krankheit hatten. Ja. Zum Beispiel hat man Corona in einem schweren Verlauf. Ja. Und es hat sich noch eine Zeit hingeschleppt. Ja. Und Corona ist von dies und jeder Begleiterscheinung begleitet. Man hat vielleicht einen Geschmackssinn verloren, einen Geruchssinn verloren. Ja, wer hat da große Wertschätzung für einen Geschmackssinn und für einen Geruchssinn? Ja, das ist ja selbstverständlich. Ja, den habe ich ja. Wer denkt darüber nach, dass das ganz was Tolles und was Wertvolles ist und dass das ein total schönes Erleben ist, wenn man was schmecken kann und wenn man was riechen kann? Wenn man es einmal nicht mehr hat und es kommt dann so langsam wieder zurück, ist die Wertschätzung natürlich viel, viel größer. Ja. Und ähnlich ist es auch, vielleicht auch mit einem Verlust zu erleiden, dann kann vielleicht, wenn ich das gewusst hätte, dass mein Partner, meine Partnerin so früh stirbt, dann hätte ich die Partnerschaft viel, viel intensiver gelebt, dann hätte ich das viel wertschätzender gelebt, viel dankbarer gelebt, dann hätte ich hätte mir meine Liebe viel mehr eingebracht. Ja, bitte da nicht warten, sondern jeden Tag neu sozusagen den Entschluss fassen und das so leben, so intensiv leben, wie es möglich ist. Und Liebe, vielleicht auch nochmal zur Erinnerung, Liebe hat nichts mit Anhaften zu tun. Geht zwar oft mit Anhaften einher, aber Liebe ist sich vollkommen zu verschenken. Ja, und dadurch, wenn das immer wieder neu aufgefrischt wird, dann kann auch eine natürliche, selbstverständliche Treue auch entstehen, wo gar kein Bedürfnis auch da ist, irgendwie da ja, sich anderweitig zu orientieren. Aber dieser Begriff Treue, der hat mich auch immer wieder beschäftigt, weil ich hatte ja auch als Anweisung gegeben, das Unheilsame vermeiden, das Heilsame entfalten und das Ganze auch auf sich selber auch beziehen. Ja. Was bedeutet das für mich selber auch, mir die Treue, mir selber auch einmal treu zu sein? Was heißt denn das, mir selber treu zu sein? Wir haben ja auch gehört, bei uns selber fängt alles an. Auch Mitgefühl fängt bei uns selber an, hat man gestern auch gehört. Wenn man auch die Vergebenspraxis macht, ist es günstig, erst einmal Mitgefühl für sich selber auch zu haben. Und auch bei der Treue, wenn wir diese Treue außen leben wollen, ist es auch wichtig, mal die Treue zu sich selber auch zu leben. Und das ist ein ganz, ganz großes Thema auch für uns alle. Was bedeutet das eigentlich, sich selber treu zu sein? Wer hat uns das beigebracht? Wie macht man das? Wie kann man das üben? Wie kann man das lernen, sich selber treu zu sein? Wir lernen ja aus frühester Kindheit, dass wir uns nach außen orientieren, dass wir immer wieder nach außen den Blick richten und was kommt gut an, was soll ich erfüllen oder was soll ich machen, sodass ich gelobt werde und was soll ich nicht machen, sodass ich nicht getadelt werde. Das fängt ja, als Baby fängt es ja schon an, wenn man in der Wiege liegt und dann irgendwie dann mitkriegt, wenn man so macht, oder was, dann schauen die Erwachsenen dann rein, schau, was er macht. So. Und dann macht man natürlich die ganze Zeit, macht man es vielleicht so, weil man irgendwie die Aufmerksamkeit will, weil man natürlich die Erwachsenen erfreuen will, weil das schön ist auch für das Baby, das da drin liegt, dass sich die Erwachsenen freuen, dass die einem die ganze Liebe vielleicht auch schenken. Und dann strahlt man die Erwachsenen an, schaut mit großen Augen die Erwachsenen an und merkt dann, ja, das kommt gut an. Ja. Und wenn ich mich irgendwie anders verhalte, ja, na, kommt es nicht so gut an. Ja. Und dann fängt man schon sehr, sehr früh an, so sich immer wieder auch nach außen zu orientieren, was kommt gut an, was kommt weniger gut an. Und dann irgendwann fängt man an, Entscheidungen auch so zu fällen, dass man nicht auf das eigene Bauchgefühl hört, auf die innere Stimme hört, auf die innere Weisheit auch hört, sondern dass man schaut, was wird von mir erwartet. Und unser Erziehungssystem, unser Bildungssystem ist darauf ausgerichtet, uns zu guten Mitgliedern der Gesellschaft zu formen. Das ist ein tolles Lied von Pink Floyd, Another Brick in the Wall. The Wall, diese tolle Musik und auch dieser tolle Text, Another Brick in the Wall, uns zu einem weiteren Stein in der Wand zu formen. Dann schauen wir ja, was wird erwartet, wo kriege ich Kritik, wo kriege ich Anerkennung was sagt meine innere Stimme? Bin ich mir tatsächlich noch treu oder bin ich die ganze Zeit dabei, mich zu verbiegen? Was sagen da die Nachbarn dazu? Ja, was sagen die anderen Mönche dazu? Ja, was sagen die anderen Übenden dazu? Ja, was sagen immer dieses, was sagen die anderen dazu? Oder so wie meine Mutter immer, machst du doch nicht so schwer. Mach's du doch nicht so schwer. Ja. Mach doch einfach mit, geh doch einfach zum Bund. Das ist doch schneller vorbei, wie du schauen kannst. 15 Monate war es damit. 15 Monate, das hast du doch gleich hinter dir. Zivildienst war länger. Ja. Und trotzdem war damals auch schon, das war das erste Mal, wo ich wirklich auch wieder so diese vielleicht auch, natürlich vorher auch immer wieder, aber da war es das erste Mal, wo dieses sich wirklich hinstellen und zu sagen, nee, ich stehe zu mir, ich bin mir selber treu, ich kann da nicht hingehen. Ich verweigere den Kriegsdienst. Das ist für mich keine Option, das Töten zu lernen. Für mich war das ein Riesenschritt, das war ein ganz großer Schritt, mir selber da auch treu zu sein, da nicht einfach zu sagen, ja, irgendwie machst du doch nicht so schwer, irgendwie geht die Zeit ja auch vorbei und so, sondern zu lernen, immer wieder auch zu sich selber zu spüren, also das Thema Gewaltfreiheit zum Beispiel, das war immer schon da, das war früher schon da und das wurde dann in dieser Zeit, wo ich da 18 war, wurde es unglaublich intensiv und deutlich. Und das ist immer noch ein Thema, das mich immer noch begleitet und das auch, denke ich, zentral für unsere Schule des Herzens ist. Ja, vielleicht das zentrale Element schlechthin, wobei ich immer noch tiefer auch in dieses Thema auch reinkomme, Gewaltfreiheit. Ja. Vielleicht nochmal zurück zur Sexualität. Heißt das nur körperliche Gewaltfreiheit oder heißt es auch psychische Gewaltfreiheit? So, wo man dann so diese Machtspielchen vielleicht auch hat, wo man dann eben eine, was auch nicht so selten ist in einer Partnerschaft, wo dann gerade über die Sexualität irgendwelche Dinge da ablaufen, wo man sagen kann, ja, da finden, ja, wenn's du nicht parierst, dann darfst du halt nicht mehr sowas. Ja. Oder jetzt schau mal, dass du wieder dich ordentlich benimmst, da kriegst du wieder Belohnung. So, also so diese Art von Machtspielen, was ja, vielleicht nicht in allen Partnerschaften abläuft, aber doch so tendenziell auch immer wieder auch so leicht vorhanden ist. Ganz wichtig auch, wenn solche Tendenzen da sind, und wahrscheinlich sind es bei allen auch da, also wieder drüber zu sprechen, sich drüber austauschen, ja. Ehrlich drüber zu reden, wie geht's dir, wie geht's mir damit, wenn sowas Psychologisches da reinkommt und wenn da vielleicht auch eine subtile Art von Gewalt reinkommt. Oder ich ziehe mich zurück und ja, so. Und der Partner weiß vielleicht gar nicht, was ist jetzt schon wieder los, habe ich was falsch gemacht, denkt dann drüber nach. Und ja, und das sind auch alles so Mittel, wo ja nicht immer so hilfreich sind in der Partnerschaft. Da ehrlich sein, immer wieder einen neuen Anlauf nehmen, immer wieder neu auch in die Kommunikation gehen. Ja. Ganz, ganz wichtig, wie überhaupt in jeder Art von Zusammenleben die Kommunikation. Meistens ist es ein Mangel an Austausch. Ja, ob es jetzt in der Partnerschaft ist, ob es in einer Gemeinschaft ist, ob es auch in einem Dorf oder in größeren Zusammenhängen ist, meistens könnte man mehr drüber reden. Gewaltfreie Kommunikation, wenn man so ein Setting sich auch hat, das wird morgen auch noch Thema sein, Kommunikation. Ich denke auch ganz, ganz wichtiges Thema für den Übergang in unser Alltag auch. Ja, dieses Treusein, vielleicht ein bisschen den Fokus drauf richten, was macht mich aus? Was ist mein Potenzial? Was sind meine Fähigkeiten? Wo habe ich ein Gefühl, dass ich ganz bei mir bin? Wo habe ich das Gefühl, da muss ich mich nicht verbiegen? Da kann ich ganz ich sein. Und da ruhig auch einmal vielleicht ein bisschen mutig sein. Mal ein bisschen ausprobieren, ein bisschen experimentieren. Und wenn man da auch nicht nur in der sexuellen Partnerschaft, sondern vielleicht in jeglicher Art von Partnerschaft können wir ja auch eine gewisse Loyalität und verantwortliches Verhalten und vertrauensvolles Verhalten auch üben. Das ist ja auch schön, in einer Gemeinschaft zu leben, wo Vertrauen da ist, wo man sich gegenseitig vertraut. Oder auch in einer Firma zu arbeiten, ein berufliches Umfeld zu haben, wo eine große Vertrauensbasis da ist. Und dadurch eine ehrliche Partnerschaft oder Partnerschaften möglich sind. Das ist ja auch was ganz, ganz Wertvolles. Und auch vielleicht in einer Fußballmannschaft. Manchmal, Fußball, denkt man sich, warum sind manche Vereine, manche Mannschaften, warum sind die so gut? Die haben doch gar keinen großen Etat, die können sich keine teuren Spieler leisten. Und trotzdem haben die erfolgreiche Mannschaft momentan, Freiburg. Die haben ja den Streich, glaube ich, als Trainer, ganz ein toller Trainer. Also für diejenigen, die es interessiert. Für diejenigen, die es nicht interessiert, können ja weghören. Wirklich ein toller Trainer. Ich habe mal im Sportstudio ein Interview mit ihm gesehen. Also wirklich, also ein Trainer, der auch in die Tiefe geht, der ganz da ist für seine Jungs und wo ein unglaubliches Vertrauensverhältnis da ist. Und dadurch geben sich die total rein. Also dadurch ist eine Mannschaft vorhanden, die alles füreinander geben. Man stellt sich so eine Gemeinschaft vor, wo alle füreinander da sind, volles Vertrauen da ist und man weiß, jeder gibt für jeden anderen alles. Natürlich super Gemeinschaft, sowas. Aber auch in einer Partnerschaft, wenn man das erleben kann, ist natürlich ganz was Wertvolles und Tolles. Man merkt ja, man zieht an einem Strang, man hat da Vertrauen und hat da vielleicht eine gemeinsame Vision und kann dafür gehen. Ja, so viel zum Thema Sexualität.